Hi, ich bin Pascal. Herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast. Ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, meine heutige Gästin ist mittlerweile eine der, ja, ich würde schon sagen, bekanntesten und vor allem auch erfolgreichsten Sportmoderatorinnen und Sportjournalistinnen, die wir bei uns in Deutschland haben. Sie ist selber ehemalige Fußballerin. Sie hat ein Buch geschrieben und sie hat auch einen eigenen Podcast, den jeden Tag mehrere 10.000 Menschen hören. Also da kann man schon sagen, boah, ja, läuft. Für sie, da ist bestimmt alles richtig, richtig toll. Aber zur Wahrheit gehört auch mit dazu und deswegen wird es auch heute hier im Podcast wieder sehr persönlich, dass sie mit ihren 31 Jahren echt schon richtig viel erlebt hat, dass sie einiges verloren hat, aber auch viel gelernt hat und viel draus gemacht hat. Ihr Buch heißt Aufstiegskampf. Für alle von euch, die bei YouTube gucken, halte ich das mal ganz kurz hier in die Linse, da könnt ihr das sehen. Ich hoffe, der fokussiert gut. Und dieses Buch hat mich wahnsinnig berührt, vor allem auch, weil ich mich mit ganz vielen Themen daraus identifizieren kann. Und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr darüber, dass wir die nächsten 4, 5, 6 Stunden darüber reden können. Herzlich willkommen, Lena Kassel. Hallo.
Hallo, lieber Pascal. Ich freue mich sehr und ich bin schon ganz gerührt, weil du hast eine schöne, schöne dramaturgische Rampe gebaut. Das war clever von dir gemacht, erst die ganzen erfolgreichen Sonnenseiten aufzuzählen, um dann so einen kleinen Kniff und einen kleinen Cliffhanger noch einzubauen, dass nicht immer alles so leicht war und so easy. Und ich glaube, der Titel vom Buch ist da schon auch Programm. Es war ganz, ganz oft ein Kampf und ich glaube, das werden sehr, sehr viele Leute, die uns vielleicht hier gerade zuhören, auch wissen. Es gibt immer ein vordergründiges Narrativ, das Außen, was immer so glorreich und erfolgreich und toll klingt. Und dann gibt es noch ein inoffizielles Narrativ und das ist manchmal ein ganz, ganz anderes. Und ich freue mich sehr, dass wir vielleicht heute ein bisschen auch über das inoffizielle Narrativ sprechen.
Auf jeden Fall. Du Medienprofi. Also du hast dir ja auch einiges dabei gedacht, als du das Buch geschrieben hast. Ich meine, man tippt ja ein Stück weit drauf los, aber so ein bisschen Struktur hast du ja irgendwie auch im Hinterkopf dabei. Und da freue ich mich sehr, dass wir uns da auf jeden Fall gleich ein bisschen intensiver und ein bisschen tiefer austauschen können über genau diese Themen. Aber erstmal ganz, ganz vielen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst, weil ich auch einfach weiß, dass gerade jemand mit deiner Reichweite und du mit deinen ganzen Projekten, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Jetzt haben wir heute Freitag, den 19.06., glaube ich, wo wir hier aufzeichnen. Das heißt, es ist gerade auch noch Fußball-Weltmeisterschaft. Du kannst dich über Arbeit wahrscheinlich gerade wirklich nicht beklagen. Aber ich habe das ja schon so ein bisschen so rausgelesen. Du brauchst das auch ein bisschen, ne?
Also ich denke aktuell nur noch in Spielen. Also wir sind, glaube ich, aktuell bei Spiel 25, 26 von 104. Ja. Also es ist noch ein langer Weg zu gehen in diesem Sommer. Aber umso mehr freue ich mich auch immer mal so ein bisschen aus meiner eigenen Blase rauszubrechen. Und das ist natürlich aktuell, gerade mit einem täglichen Podcast, sehr, sehr viel Fußball. Dreht sich sehr, sehr viel darum. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich immer mal wieder so Anfragen kriege wie von dir, um irgendwie auch mal über was anderes zu sprechen. Und ich empfinde das schon auch als großes Privileg, ein bisschen über meine Geschichte und vielleicht auch über deine, einfach über andere Geschichten als nur die Fußballgeschichte zu sprechen. Mir macht das immer großen Spaß und ich empfinde das auch ja als so Teil meiner Verantwortung, wenn ich dann eingeladen werde, dass ich auch komme, weil ich empfinde das als alles andere als selbstverständlich. Also hätte ich das meiner jungen Lena mal gesagt, dann hätte ich gesagt, meine Güte, du wirst irgendwann mal eingeladen und die Leute wollen wissen, was du zu sagen hast, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht geglaubt. Und von daher, ohne das jetzt so pathetisch werden zu lassen, aber ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du vor allem so schnell zugesagt hast. Ich meine, da können wir auch mal kurz erzählen. Ich habe dich einfach über LinkedIn angeschrieben. Ich bin da jahrelang, hatte ich da überhaupt keinen Account, aber jetzt mit dem Podcast haben dann immer wieder Leute gesagt, irgendwie, du musst dich da anmelden, du musst ein bisschen netzwerken. Und ich habe dann gedacht, oh, noch irgendwie so eine Plattform mehr, die du bedienen musst irgendwie. Und keine Ahnung, an Tag 2 hast du mir geantwortet und hast gesagt, ja. Und da habe ich gedacht, vielen Dank an alle, die mich gedrängt haben, mich da anzumelden. Hat schon mal richtig gut funktioniert.
Also ich würde immer sagen, das Uncoolste an mir ist mein LinkedIn-Profil. Und das würde ich immer noch mit ganz, ja, ganz vielen Ausrufezeichen versehen. Aber teilweise, gebe ich dir nämlich komplett recht, sind richtig tolle Dinge daraus erwachsen. Und es muss natürlich auch nicht immer der performative Post sein, den man dann jeden Tag absetzt, sondern einfach auch manchmal Mittel zum Zweck. Und das hat uns hier zusammen virtuell geführt. Und von daher, ich kann verstehen, dass viele, viele Leute diese Webseite, dieses soziale Netzwerk verteufeln, weil es halt so performativ ist. Aber manchmal braucht man es halt auch einfach, um Zugang zu bekommen. Und ich habe tatsächlich auch einen anderen bekannten Kollegen, der auch einen etwas kleineren Podcast hat. Und der hat über LinkedIn einen Trick gefunden, wie man die E-Mail-Adresse von PolitikerInnen herausfinden kann.
Ach was.
Und er hat mir den Trick nicht verraten. Er hat ihn im Studium, ich glaube, in der RTL-Journalistenschule gelernt. Aber ja, long story short, es führte dazu, dass plötzlich in seinem kleinen Fußball-Podcast Annalena Baerbock zu Gast war.
Ach was.
Ja.
Okay, ja, da hätte ich ja auch mal noch Bock drauf. Du, ich war ja auch bei RTL. Vielleicht kriege ich das noch. Vielleicht kannst du es irgendwie noch mal zusammenbringen, irgendwie, dass ich da noch mal Trick 17 von ihm erfahre.
Absolut. Wir sprechen später noch mal.
Ja. Aber du, mein Glück, dass dein Profil so uncool ist, in Anführungsstrichen. Wer weiß, sonst hättest du meine Nachricht eventuell nie gelesen, wenn du sonst irgendwie da überhäuft würdest von irgendwelchen anderen Nachrichten und Einladungen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich finde das toll, dass du auch sofort gesagt hast, irgendwie du machst da mit, du unterstützt dieses Projekt hier irgendwie für mehr Sichtbarkeit von MECFS. Das hat ja dann eben auch alles hier einen Hintergrund. Ich liege ja hier nicht aus Jux und Dollerei. Und du hast gerade gesagt, du bist jemand, du freust dich und machst gerne viel. Du bist, glaube ich, sehr gut durchstrukturiert und so. Und um dann jetzt mal die Überleitung zu bauen, weil ja das, was ich hier habe und mit den Betroffenen, mit denen ich mich beschäftige, einfach genau das Gegenteil ist. Lass uns mal kurz ein bisschen über MECFS sprechen. Das mache ich eigentlich mit allen meinen Gästen am Anfang immer einmal kurz. Kannst du damit überhaupt irgendwas anfangen? Ist dir das schon mal irgendwo begegnet?
Also in den letzten Monaten immer mehr. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt endlich mal so ein bisschen medialen Druck auch bekommen hat. Ich hatte schon das Gefühl, dass es lange Zeit eher so ein Randphänomen war, wo sich niemand so richtig rangetraut hat, wo es auch immer in so eine Ecke gestellt worden ist. Ja, das ist irgendwas psychosomatisch, da können wir uns nicht mit beschäftigen, die haben halt irgendwas. Ja. Und es hatte nicht so eine Ernsthaftigkeit. Und das finde ich persönlich, und da wirst du vielleicht noch eine etwas differenziertere Meinung zu haben, würde mich auch interessieren, aber ich als Laie, als außenstehende Person, habe schon das Gefühl, dass es immer mehr immer mehr ins Medieninteresse gerückt ist in den letzten Monaten, dass es Petitionen gibt, dass es Berichte darüber gibt, dass es kleine Magazinbeiträge, Podcasts darüber gibt und dass sich auch viel, viel mehr Leute trauen, diese Erkrankung öffentlich zu machen. Und ich glaube, auch da ist es wie so oft bei Dingen, die vielleicht jetzt nicht so sexy sind, ja, also wer will da gerne drüber sprechen, da geht es ja dann auch immer viel um Sichtbarkeit, um auch eine Normalität damit zu schaffen und einen Umgang damit zu kreieren. Und das wird nur über Gespräch und das wird auch nur über Berichterstattung funktionieren. Und von daher, ja, mittlerweile habe ich mehr Berührungspunkte damit, aber ja, es war auch ganz lange nicht so.
Amen. Ja, dem ist eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen. Also das ist tatsächlich so. Ich meine, ich bin jetzt seit 2-3 Vierteljahren erkrankt und bei mir war es im Übrigen ja ähnlich. Ich habe 20 Jahre vorher in den großen Medienhäusern dieser Republik irgendwie arbeiten dürfen und habe jeden Tag irgendwie Gäste in meinen Sendungen gehabt und hätte von mir auch als Journalist irgendwie behauptet, ja, eine ganz gute Allgemeinbildung zu haben. So, ne? Und bevor ich selber krank geworden bin, ist mir das Thema nie begegnet. Und als ich mich dann angefangen habe, damit zu beschäftigen, habe ich herausgefunden, dass die WHO das schon seit 1969 führt, dass es schon vor der Pandemie 250.000 Betroffene in Deutschland gab, aber es, wie du schon gesagt hast, einfach so in die psychosomatische Ecke geschoben wurde. Mittlerweile sind wir zum Glück viel, viel weiter. Es ist zwar immer noch sehr viel Luft nach oben, aber wir haben immer mehr Biomarker, die Krankheitsmechanismen werden immer besser verstanden. Große Institutionen dieser Welt, ob die Charité in Berlin oder Stanford, Yale, Oxford forschen daran. Es gibt mittlerweile immer mehr Grundlage, um auch Medikamentenforschung durchzuführen. Also da tut sich was. Und ja, auch in den Medien. Also wenn ich das vergleiche mit vor so 12 bis 24 Monaten, glaube ich, gibt es mittlerweile keinen Radio- oder Fernsehsender, keine Zeitung, keinen oder wenige Podcasts und online geht das ja alles noch viel schneller, die noch nicht drüber berichtet hätten. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, wir hatten Anfang des Jahres so einen Peak, wo wirklich ganz viel zu dem Thema kam. Und der Punkt ist, da müssen wir halt jetzt dranbleiben. Das darf jetzt halt nicht versickern und weniger werden, weil wir einfach, ohne das jetzt mit anderen Erkrankungen zu vergleichen oder da irgendwie das aufzuwiegen gegeneinander, aber wir haben halt mehr ME/CFS-Betroffene in Deutschland als HIV, Multiple Sklerose und Parkinson. Ja, das sind Wahnsinnszahlen, über 140.000 Kinder alleine. Und deswegen ist es was die Gesellschaft ja auch einfach stark beschäftigt. Das sind ja nicht nur die Erkrankten selbst, sondern betroffen sind ja sehr viel mehr. Also es sind ja Freunde, Familien, Arbeitgeber, alles was dazugehört, unser Gesundheitssystem ja auch. Und deswegen mit ein Grund, warum ich das so toll finde, dass du sagst, jetzt stellst du dich auch zur Verfügung, in Anführungsstrichen, um da irgendwie auch was zu sagen und deine Reichweite auch ein Stück weit dafür zu nutzen.
Absolut. Und ich finde halt auch nicht nur, also auf jeden Fall der gesellschaftliche Aspekt, den du da gerade herausgearbeitet hast, weil bei so einer Erkrankung ist es ja nicht immer nur der Erkrankte, sondern das ganze System auch drumherum, was leidet, ja, und was einfach keinen Umgang damit findet und keine Hilfe, keinen Support bekommt, ja. Das ist ja nicht dann immer nur der oder die eine Patient oder der Patientin, sondern auch die Kernfamilie betroffen. Und ich glaube aber auch für die Vernetzung der Betroffenen unglaublich wichtig, dass wir darüber sprechen und man sich einander besser kennenlernt. Und selbst wenn man sich nicht kennenlernt und irgendwie verbündet und sich austauscht, und es gibt sicherlich Foren und Netzwerke und whatever, aber auch einfach, dass man für das eigene Gefühl mitbekommt, hey, ich bin hier nicht alleine. Das ist das Allerschlimmste, was zu der Erkrankung on top noch eine, sage ich mal, so ein Gefühl von Isolierung mit sich bringt, ja? Dass du das Gefühl, ich bin hier alleine und ich leide so und niemand hört mir zu. Und wenn man dann sieht, da gibt es auch jemanden, der hat auch ähnliche Sachen und der hat ähnliche Symptome und der ist in einer ähnlichen Situation. Ich will nicht sagen, das macht natürlich die Erkrankung nicht weniger schlimm, aber zumindest phasenweise vielleicht ein bisschen leichter ertragbar. Und ich glaube, da haben natürlich die Medien auch einen Schlüssel, das sichtbarer zu machen und damit eben ja das Leid der Betroffenen auch ein wenig zu senken, insofern, dass sie Geschichten erzählen von Menschen, denen es ähnlich ergangen ist.
Ja, absolut. Da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Also einerseits dieses Gefühl, ich bin nicht allein mit dieser Situation, mit dieser auch oft ja sehr verzweifelten Ausgangslage, weil trotz der Berichterstattung und auch der Forschung haben ganz, ganz viele Erkrankte ja immer noch keinen angemessenen Pflegegrad oder eine Erwerbsminderungsrente oder Grad der Behinderung, alles was dazugehört. Die Leute haben oft auch eben wahnsinnig finanzielle Sorgen, neben den ganzen körperlichen Sachen, die ja auch dazu führen, dass im Übrigen leider sehr viele junge Menschen sich auch das Leben nehmen, den assistierten Suizid in Anspruch nehmen. Also da passiert leider auch wahnsinnig viel. Auch wichtig, drüber zu sprechen. Das ist die Connection. Und das andere ist einfach, dass das ja mit eins der Hauptprobleme der Erkrankung ist. Ich habe jetzt das große Glück im Vergleich zu anderen Betroffenen, dass ich hier liegen und mit dir sprechen kann. Bei mir geht's im Liegen. Bei mir fangen die Probleme an, wenn ich versuche aufzustehen, mich hinzusetzen oder zu gehen, irgendwelche großen Sachen zu machen. Es gibt ja eben aber auch ganz viele andere Betroffene, denen es so schlecht geht, dass sie wirklich den ganzen Tag nur noch im Dunkeln liegen. Mit Kopfhörern, mit Augenschutz, die teilweise nicht mal mehr sprechen können. Und das sind einfach Menschen, die schlichtweg von der Bildfläche dieser Gesellschaft verschwinden. Die sind einfach weg und für die ist diese Isolation natürlich noch viel schlimmer. Und umso wichtiger ist es halt eben, das in den Mittelpunkt zu rücken. Aber deswegen einfach an der Stelle nochmal danke, dass du dich dann auch einfach mit dem Thema so auseinandersetzt und beschäftigst und einfach dann auch Gast hier bist jetzt.
Na, absolut. Und ich weiß selber, vielleicht jetzt nicht im Hinblick auf eine Erkrankung, aber ich weiß selber, dass manche Dinge im Leben passieren, die einen komplett den Boden unter den Füßen wegreißen. Und ich weiß auch, dass es aber manchmal ein gutes Gespräch, eine kleine Begegnung, eine schöne Zeile, ein toller Song ganz, ganz viel bewegen und bewirken kann. Und wenn ich nur einen Satz heute sage, wo eine andere Person irgendwo liegt und sagt, meine Güte, das hat mir heute den Tag ein bisschen leichter gemacht, dann wäre mir das eine große Freude und ich wäre töricht, diese Chance nicht wahrzunehmen.
Ach, das hast du wunderschön gesagt. Also das finde ich ganz toll und genau das ist die DNA dieses Podcastes, dieser Gespräche, die ich hier führe. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da nicht nur ein Satz dabei sein wird, wenn wir jetzt gleich ein bisschen ausführlicher über das sprechen, was Lena Kassel in ihrem Leben schon erlebt hat. Du bist ja auch mit der Geschichte schon jetzt häufig in Talkshows gewesen, bist unterwegs gewesen, hast viel aus deinem Leben erzählt, was ich grundsätzlich einfach sehr bewundernswert finde, weil wir gleich ja hören werden, um was für Themen es alles geht. Wie fühlst du dich eigentlich damit? Also man kann zum Beispiel ja Künstlerinnen, Künstler, kann MusikerInnen fragen, wie die sich fühlen, wenn sie so ihr Inneres nach außen stülpen. Tulpen. Aber bei dir ist es ja nochmal was ganz was anderes. Du hast über so wahnsinnig persönliche Themen gesprochen. Du hast über das Thema Tod gesprochen. Deine Eltern spielen eine ganz, ganz große Rolle. Über deine eigene Identitätsfindung, was dich dein Leben lang begleitet hat. Auch orientierungslos zwischendurch gewesen zu sein. Und diese ganzen Dinge aufzuschreiben und dich quasi nackig zu machen in der Öffentlichkeit, erreicht ja auch Menschen, die dir vielleicht nicht so wohlgesonnen sind. Ich habe da immer einen riesen Respekt davor. Wie ging es dir damit?
Es ist ganz spannend, weil das ist die allermeiste Reaktion, die ich entgegengebracht bekommen habe von ganz, ganz vielen Menschen, dass sie mir im allerersten Satz gesagt haben, das ist aber mutig von dir. Und ich reagiere darauf immer ein bisschen verdutzt, weil ich weiß, dass dahinter eine Annahme steckt, dass wenn man sich verletzlich zeigt, dass dann Gegenwind kommt. Also das heißt, wenn man sich sozusagen in den Sturm stellt, dass man auch die Gefahr läuft, umzufallen. Und ich habe das so überhaupt nicht erlebt. Und ich weiß, dass du mal unter einen Post von mir geschrieben hast, ich glaube, es war übersetzt, kaputte Herzen sind durchlässiger. Ein ganz, ganz toller ein ganz, ganz toller Satz. Und ich würde ihn ergänzen um offene Herzen sind durchlässiger, vor allen Dingen durchlässiger für Austausch und Verbundenheit. Und ich glaube, wenn du dich ein bisschen öffnest und ein bisschen die Maske fallen lässt und dich damit auch offener präsentierst, dann ist das auch eine Einladung für das Gegenüber. So habe ich das erlebt. Und also ich kann es an einer Hand abzählen, dass ich in irgendeiner Form eine komische Reaktion, die will doch nur Aufmerksamkeit oder was auch immer bekommen habe. Ganz im Gegenteil. Ich wurde mit ganz, ganz viel Liebe empfangen, mit ganz, ganz vielen Leuten, die gesagt haben, meine Güte, ich danke dir so sehr, dass du es angesprochen hast. Ich fühle das genauso. Oder dass du mir einen anderen Outlook auf die ein oder andere Sache gegeben hast. Ja, weil ich bin natürlich auch ein sehr lebensbejahender Mensch. Ja, ich habe eine ganz, ganz große Demut vor dem Leben selbst. Ich bin unfassbar dankbar, hier sein zu dürfen, gesund zu sein, irgendwie agil zu sein, das machen zu dürfen, was ich irgendwie mag. Und dementsprechend will ich mich von den Sachen, die nicht so gut gelaufen sind in meinem Leben, auch nicht definieren lassen. Jede einzelne Person ist mehr als das und hat im wahrscheinlichsten Fall dazu geführt, dass man ein Mensch ist, der unglaublich empathisch ist. Ich habe das Gefühl, wenn Menschen richtig viel Scheiße erlebt haben, dann haben sie eben dieses offene Herz, weil sie auch immer wieder diesen Perspektivwechsel hinbekommen, weil sie eine ganze Gefühlspalette schon erlebt haben im Leben. Nicht nur gut, sondern mittelgut, schlecht, sehr schlecht, beschissen. Mhm. Das heißt, man wird unglaublich empathisch. So. Und das nach außen zu tragen und zu zeigen und offen mit auch seinen Unzulänglichkeiten umzugehen, das hat auch allen voran zu einer inneren Befreiung meinerseits geführt. Weil vorzugeben, jemand zu sein, der man eigentlich nicht ist, ist unglaublich energieraubend. Also das hat mich wahnsinnig aufgefressen und ja, dass es zu diesem Buch kam und ich da alles aufgeschrieben habe, das war jetzt kein Plan von mir, sondern ich wurde irgendwann gefragt, ob ich dieses Buch schreiben wollen würde. Witzigerweise war die Anfrage damals wie folgt: Lena, bald ist ja die Frauen-EM, du hast doch mal Fußball gespielt und du bist eine Frau. Willst du nicht ein Buch schreiben? Kein Scherz. Und dann habe ich erstmal abgesagt und habe gesagt, auf gar keinen Fall. Ich habe dafür gar keine Zeit. Werde ich nicht machen. Und dann haben sie irgendwie lange gebohrt und haben gesagt, ey, wir geben dir auch über 2 Jahre Zeit dafür. Und du kannst in dem Tempo schreiben, wie du halt schreiben möchtest. Und dann habe ich einfach mal angefangen. Und was dabei herausgekommen ist, das war vorher gar nicht geplant. Ich habe einfach das, was mir in den Kopf gekommen ist, aufgeschrieben. Und ich würde das übrigens jedem Einzelnen auch mal empfehlen. Ein weißes Blatt Papier oder eine weiße Word-Datei oder eine Sprachnachricht ins Handy einsprechen. Was sind die Geschichten, die einem in den Kopf kommen, wenn man den Auftrag hat, eine eigene Biografie zu verfassen? Und ich kann euch sagen, es sind nicht die offensichtlichsten Geschichten, die in diesem Buch stattfinden, sondern es sind die leisen und die irgendwo im Unterbewusstsein hängen, da wo die Gefühle sitzen, die kommen nach oben.
Ach, was für eine wunderbare Einstellung. Ja, ich resoniere sehr damit. Und also es hilft, glaube ich, grundsätzlich immer mal, weil man dann feststellt in diesen Momenten, wenn man irgendwas aus dem Kopf zu Papier bringt, dass man eine andere Perspektive einfach hat. Ja, man ist auf einmal so ein bisschen in so einer Beobachterrolle. Man macht so einen Schritt zurück und guckt sich das große Ganze so ein bisschen von außen manchmal an. Ja. Und dann fallen einem ganz oft irgendwie Dinge auf, die einem vielleicht vorher nicht aufgefallen sind. Und ich finde, das ist dir in diesem Buch wahnsinnig gut gelungen. Einfach, weil du zwar klar irgendwo einen Status quo beschrieben hast zwischendurch und ein so war's, aber da dann nie stehen geblieben bist, sondern immer irgendwie eine Lehre für dich daraus gezogen hast oder das zumindest irgendwie einordnen konntest auf eine gewisse Art und Weise oder manchmal ja auch retrospektiv, ja, dass da Sachen dabei sind, von denen du sagst, aha, das ist mir in dem Moment natürlich nicht bewusst gewesen, aber jetzt so rückblickend betrachtet waren da ganz, ganz viele spannende Momente dabei. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich dich eigentlich kennengelernt habe.
Ja, und, das würde mich auch wundern. Also wie war das denn eigentlich?
Ja, ich komm immer wieder an diesen Punkt zurück, weil im Grunde genommen beginnt die Geschichte da auch in deinem Buch. Das passt eigentlich ganz gut jetzt. Weil ich habe dich das erste Mal im Fernsehen gesehen, da warst du nicht zu übersehen. So, das muss man einfach mal glasklar sagen. Das war Fußball Champions League Abend bei Amazon Prime und dann standst du da und hast diesen knallpinken Anzug angehabt und ich war erstmal erschlagen quasi und habe gedacht, wer ist denn sie? So, ich kannte dich vorher nicht, habe dir dann zugehört. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich konnte das am Anfang nicht so richtig irgendwie einordnen. Ich bin ja dann noch jemand, der das so voll unsympathisch eigentlich so ein bisschen auch aus Medienmachersicht ja betrachtet, ne? Ich denke dann so, mal gucken, was die kann, so, ne? Wie sie so ist, wie sie sich präsentiert. Und ich fand es sensationell, dass du einfach komplett du warst, von Sekunde eins an. In dem Buch beschreibst du jetzt, dass diese Situation für dich natürlich, das finde ich so schön, dass man da die Einblicke bekommt, natürlich ganz anders war. Ja. Aber erzähl das mal so aus deiner Perspektive, bevor wir darüber reden, wie es überhaupt zu diesem Moment gekommen ist, ja, wie du überhaupt dahin gekommen bist irgendwann. Wie war das für dich? Beschreib es nochmal aus deiner Sicht ein kleines bisschen, weil das finde ich unglaublich unterhaltsam, aber auch irgendwie wahnsinnig faszinierend.
Ja, das Ding ist so, man sieht ja, wenn man irgendwie jetzt Fernseh schaut oder eine TV-Übertragung, Fußballspiel, whatever, dann sieht man ja so ein bisschen die Spitze vom Eisberg.
Genau.
Aber darunter befindet sich ein ganzer Berg, ja? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr beschreibend für diese Situation. Das war meine allererste Live-Moderation, die ich je gemacht habe. Ich war ja auch nicht auf einer Journalistenschule oder habe Moderation irgendwie Training gehabt oder was auch immer. Also ich bin ja eigentlich durch die Liebe zum Fußball zu dem gekommen, was ich jetzt mache, aber ganz sicherlich nicht, weil ich ein gutes Handwerk besaß. Ja, also ich wurde einfach nicht ausgebildet. Ja. Und plötzlich schmiss man mich in diese Show und ich fand mich in einem Studio wieder mit irgendwie 6 Kameras, einem Kamerakran, ganz vielen Menschen, künstlichem Licht und dann sollte ich jetzt hier irgendwie die Champions League moderieren. Und es war natürlich wahnsinnig absurd. Und vor allen Dingen, weil ich jemand bin, der eigentlich unglaublich gerne in Kontrolle ist. Ja? Ich mag gerne, und da fühle ich mich dann auch am wohlsten, wenn ich weiß, was auf mich zukommt, wenn ich Dinge irgendwie vorher absehen kann. Ja? Es gibt ja dann auch unterschiedliche Leute, die sich unterschiedlich dann auf solche Situationen vorbereiten. Bist du jemand, der Satz für Satz auswendig lernt? Oder machst du dir nur Stichpunkte? Ich war jemand, der Satz für Satz auswendig gelernt hat. So, das habe ich mir vorher im Hotelzimmer die ganze Zeit auswendig gelernt, jeden einzelnen Satz, jedes kleine und das ist natürlich für eine Live-Sendung sehr, sehr schwer, wenn du das so machst. Und ich hatte die Nacht davor auch keine Sekunde geschlafen, weil ich so aufgeregt war. Und mir war kotzübel, ich konnte nichts essen. Und ich war eigentlich kurz davor, das Ding abzusagen. So, weil ich dachte, ich bin nicht diese Person. Ich bin nicht diese Person, die Champions League moderiert. Das ist wer anders. So, warum soll ich das machen? Ich kann das nicht. Und plötzlich, also eigentlich der perfekte Albtraum, ja? Wirklich, Leute. Jeder, der mal so wirklich in der schlimme Prüfungssituation geträumt hat und dachte, ich bin doch eigentlich gar nicht vorbereitet und alle kriegen es mit und dann auch noch vor einem Millionenpublikum, ja. Also es war der perfekte Albtraum und wenn ich mir jetzt auch nochmal so ein bisschen dieses Bild, ich habe das noch ganz deutlich vor Augen, dieser pinke Anzug und diese riesigen weißen Schuhe, das heißt, ich wurde auch einfach in dieses Outfit gesteckt, ja. Das war jetzt auch nicht etwas, was ich mir ausgesucht hatte.
Ach so, okay, ja, spannend.
Sondern das, okay. Also ich hatte quasi auch noch eine Verkleidung an und dann sollte ich irgendwie auch noch was machen, was ich zuvor noch nie in meinem Leben gemacht habe. Und ich vergleiche es ja, glaube ich, in dem Buch mit einem Versuch einer 3-jährigen Fahrrad zu fahren. Und ich würde das bis heute genauso unterschreiben. Also es war schon wahnsinnig wild. Es war natürlich damit und das, was du ja auch gesagt hast, authentisch, weil es unperfekt war. Ich habe mich viel zu viel bewegt, ich habe irgendwie rumgehampelt. Es war irgendwie gar nicht so, wie man eigentlich so Moderatorinnen kannte. Aber ich war ja auch keine. Also von daher war ich in dem Sinne authentisch, weil ich einfach das gemacht habe, was ich in dem Augenblick war. Nämlich wahnsinnig unerfahren, ja, und wahnsinnig nervös. Und ich konnte es auch nicht verstecken. Und ich bin heilfroh, dass ich irgendwie diese Show überstanden habe. Und jetzt bin ich mittlerweile im 4. Jahr, wo ich das Ganze moderiere. Und wenn ich nochmal drauf zurückblicke, ja, es war nicht ausschließlich ein schöner Moment, muss ich ehrlich sagen, weil Klar. Das war schon richtig, richtig tough. Und ich habe mich nicht so richtig unter Kontrolle gehabt. Und das ist für eine Person wie mich wirklich ein großes Problem gewesen. Aber offensichtlich habe ich dich ja nicht ganz vergrault. Das gibt mir jetzt gerade nachhaltig noch ein ganz gutes Gefühl.
Naja, du, ich glaube nicht, dass meine Meinung da die entscheidende war in der Situation, sondern die Leute, die dich da reingeschmissen haben, haben ja erst mal an dich geglaubt, haben das ja gemacht. Ja. Das war ja vorher auch nicht immer so. Da können wir gleich ja nochmal drüber sprechen. Aber ich habe es geliebt. Und du hast gerade ein ganz, ganz wichtiges Wort dabei genannt. Authentizität. Also wenn ich junge ModeratorInnen ausbilde, ja, und die genau das machen, was du auch gerade gesagt hast, dieses oft alles auswendig lernen. Und die haben vielleicht auch Vorbilder, ja. Die haben irgendwelche Role Models, wo sie genauso klingen möchten oder so. Dass ich dann immer relativ früh versuche, denen zu sagen, hey, die Verbindung zu den Leuten, die dir zugucken und zuhören, die entsteht nicht dadurch, dass du perfekt performst, sondern die entsteht dadurch, dass die Leute dir glauben, was du sagst, dass du echt bist in dem, was du machst, und genau das hast du gemacht. Und ich glaube, das ist auch gerade so ein bisschen, ja, nicht bei allen Sendern, ja, es ist ja auch immer ein bisschen Angebot und Nachfrage, das Format ist ja dann auch immer so ein bisschen die Frage, wo will man hin? Aber ich glaube, dass wir mit Authentizität gerade immer mehr unseren Frieden schließen oder immer mehr Menschen einfach, und wir merken, KI zum Beispiel kann super gut Informationsvermittlung. Ja, aber eine echte Verbindung herstellen zu Menschen können auch weiterhin nur Menschen. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, dass du da bist, wo du bist, und dass du diese Chancen bekommen hast, die du bekommen hast. Weil, wie gesagt, das war ja nicht immer so. Das lief auch vorher bei dir schon mal anders, ne?
Das ist so. Und ganz, ganz spannend. Generell glaube ich auch eine Situation, wie es überhaupt zu dem kommen konnte. Also für alle Leute, die vielleicht noch gar keine Ahnung haben, wer ist diese Frau eigentlich gerade, die da redet? Und sie ist Moderatorin, aber okay. Ich komme eigentlich aus einem Haushalt, der ganz fern von einem Akademikerhaushalt war. Also ich bin die Einzige in meiner Familie gewesen, die studiert hat. Ich bin überhaupt die Einzige gewesen, die fast schon Abitur gehabt hat, ja, also das war sehr, sehr untypisch, und trotzdem hatte ich auch jetzt nie so das Ideal, das will ich jetzt mal machen, ich will jetzt irgendwann Moderatorin werden, ganz im Gegenteil, für mich ging es auch viel um Geld verdienen, denn ich kam nicht nur aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt, sondern auch eher aus einem Haushalt, sage ich mal, wo das Geld knapp war, das bedeutet, Geld hatte eine unglaublich hohe Wichtigkeit, aber es ging weniger darum, dass du etwas machst, wo du dich selbst verwirklichen kannst, sondern es ging schlicht und ergreifend um Geld verdienen, ja, und mein allererstes Geld habe ich bei Rewe an der Kasse verdient, das Geld danach bei der Deutschen Post beim Briefe sortieren, und es war überhaupt nicht abzusehen, dass ich das mache, was ich jetzt mache, sondern ganz im Gegenteil. Ich wusste, ich hatte ein wahnsinnig schlechtes Abitur, 3,2 Schnitt, glaube ich, fast das Abitur.
Ich hatte 3,3, also du stehst besser da.
Das höre ich selten. Das höre ich wirklich selten. Aber es war wirklich spitz auf Kopf, ob ich das schaffe oder nicht. Dann saß ich irgendwann in einer Uni-Vorlesung in meinem Bachelorstudium. Ich glaube, es lief eine Europameisterschaft. Und ich guckte während der Vorlesung auf meinem Handy ein EM-Spiel.
Ja.
Und neben mir saß ein Kommilitone, den ich gar nicht kannte. Ich merkte aber nur, dass er immer wieder so auf mein Handy schielte. Leute kennen das vielleicht, wenn man in der Bahn sitzt, man merkt, wenn der andere auf das Handy schielt. Ja, also von links kam so ein Blick auf mein Handy. Und er guckte und guckte und guckte und wollte offensichtlich mit mir dieses Spiel schauen. Und darüber kamen wir ins Gespräch. Und es stellte sich heraus, nach ein paar Wochen, dass er bei der Sportschau arbeitete. Und das war mein Kontakt dann zur Sportschau. Und er meinte nämlich dann zu mir, ach krass, du spielst Fußball, du interessierst dich für Fußball. Lustig, ich arbeite bei der Sportschau und wir suchen gerade Werkstudentinnen. Primär auch viele Mädchen. Also wir wollen Frauen haben. So, willst du dich nicht einfach mal bewerben? Und ich so, okay, also ich weiß, wie viel 3 Kilo Kartoffeln wiegen und wie man Briefe wegschickt. Aber ich weiß Gott nicht, wie ich in der Sportredaktion arbeiten soll. Ja. Aber gut. Ich dachte, ich habe nichts zu verlieren. Und so fing das an, ja. Also manchmal sind es so wahnsinnig kleine Momente, die einfach passiert sind. Und deshalb fällt es mir auch so schwer, irgendeinen Ratschlag zu geben, wenn Leute mich fragen, ja, was für einen Ratschlag würdest du jungen Menschen geben, die das machen wollen, was du machst? Ey, ich glaube einfach, wenn überhaupt, einen offenen Blick behalten und nicht so versteift sein. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich gar kein Ziel hatte. Weil ich glaube, das weitet den Blick. Wenn du so ganz, ganz, ganz krass darauf fokussiert bist, ich will das und das und das in meinem Leben, dann verpasst du manchmal auch ein bisschen Zauber. Und vielleicht auch manchmal die Einzigartigkeit eines Zufalls. Und das war einfach nur die Situation in diesem Hörsaal. Und das kannst du ja nicht planen.
Ja, es ist so, also ganz oft dieses zur richtigen Zeit am richtigen Ort einfach ja. gewesen zu sein. Ne? Aber ich meine, immerhin, er hat ja gespürt, dass du diese Leidenschaft für Fußball hast. Und du hast ja durch deine ganze Geschichte auch eine ganz besondere Verbindung eben zu Fußball. Das hast du eben ja schon mal ganz kurz angerissen. Wann war denn so der Moment bei dir, wo du gemerkt hast, dass Fußball für dich mehr ist als einfach nur das Gekicke? Also mehr als nur ein Hobby, dass dir das einfach sehr viel mehr gibt?
Ich glaube, ich würde da 3 Situationen rauspicken. Ich glaube, die allererste Situation ist, als ich das allererste Tor geschossen habe in meinem Leben. Also ich war, weiß Gott, nicht talentiert am Anfang. Ich habe mich für alles interessiert, außer den Fußball. Aber ich habe halt einmal ein richtig schönes Tor geschossen. Und ich weiß, das war das erste Mal, dass ich mit dem Fußball Geld verdient habe. Übrigens das einzige Mal bisher in meinem Leben. Danach kam nie wieder Geld. Aber das war, als ich noch sehr, sehr jung war und mein Opa Herbert an der Seitenlinie stand und mir für mein Tor 50 Euro in die Hand gegeben hat und ich dachte, wow, also das war natürlich viel mehr als das Geld, das war pure Anerkennung und ich habe gemerkt, das fühlt sich richtig gut an, ich will das, hier kann ich einen Unterschied ausmachen, ja.
Und ich glaube, ja auch so, ich glaube, Tor der Marke, Tor des Monats, ne?
Absolut, also. In meiner Wahrnehmung auf jeden Fall, ja. Also kann vielleicht auch nur 5 Meter entfernt gewesen sein vom Tor, aber in meiner Wahrnehmung waren es 200 Meter.
Ja.
Und ich glaube, die zweite Situation war wirklich so mit 15, 16, als ich dann auch in meiner Fußballmannschaft, als ich dann bei den Frauen gespielt habe, das allererste Mal eine Frau geküsst habe. Es war damals die Torhüterin in meiner Mannschaft und ich habe eben durch den Fußball auch den Weg zu meiner Sexualität gefunden. Und da habe ich auch gemerkt, hoppala, das hier ist aber auch mehr als nur der rollende Ball. Hier passiert viel mehr abseits des Platzes als nur auf dem Platz. Und das war schon so das erste Gefühl so von, okay, hier fühle ich mich richtig wohl. Hier gehöre ich hin. Hier sind alle so wie ich. Hier darf ich so sein, wie ich bin. Wir hatten auch so ein, glaube ich, so eine Form von Sisterhood in dieser Kabine. Und da habe ich schon gemerkt, hier fühle ich mich richtig wohl. Und ich glaube, die dritte Situation, wo ich dachte, ey, ich liebe diesen Sport und mit allem, was dazugehört, war, glaube ich, schon der Tod meines Vaters, als ich dann 16, 17 war, wo ich dann auch gemerkt habe, hier habe ich einen Ort, wo ich hingehen kann, diese Mannschaft, diese Kabine und hier bleibt erstmal alles gleich. Alles war so brüchig im Außen und hier bleibt alles gleich. Hier habe ich meinen Platz, hier sehe ich immer die gleichen Leute und das hat mir unglaublich viel Stabilität gegeben. So. Und von daher würde ich immer sagen, auch wenn man mich jetzt fragt, wie begleitest du jetzt diesen Sommer, wie begleitest du generell den Fußball? Ich sage immer als allererstes, ich bin Fußballfan. Das steht ja über allem. Und egal, wenn das alles irgendwann mal wegbrechen sollte, ja, ich werde nicht mehr gebucht, den Podcast hört auch keiner mehr, dann ist das das, was bleibt. Weil das stand auch am Anfang, diese Liebe für diesen Sport. Und das werde ich mir behalten, egal was passiert. Und ich bin unglaublich froh, dass ich diesen Zugang gefunden habe, weil ganz viele Leute wissen das ja gar nicht, was sie mögen, wo sie sich zugehörig fühlen. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich den Fußball gefunden habe.
Ja, das klingt total toll. Also identitätsstiftend, das ist ja auch vor allem das, was Vereinsfußball bei uns in Deutschland ja sehr kann. Und was ich daran einfach so toll finde, und ich finde, das spürt man, wenn du darüber sprichst, aber natürlich auch jedes Wort, das man in deinem Buch liest. Du sprichst halt nicht einfach nur über Fußball, sondern du fühlst Fußball und du bist Fußball einfach bis zu einem gewissen Grad. Das bist einfach du. Das hat einfach was mit dir als Mensch zu tun und mit allem, was du erfahren hast halt vorher, weil du es ja eben auch schon kurz angerissen hast, deine Familie, das war ja auch alles wirklich nicht leicht. Ja, also du bist, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, mit deiner Schwester ja bei deiner Mutter aufgewachsen. Dein Vater war ja schon früh nicht mehr da, in Anführungsstrichen. Obwohl du Kontakt zu deinem Vater hattest, war der aber auch nicht ganz leicht über verschiedene Umstände. Also da waren schon viele Steine auch in deinem Weg, die du erstmal zu einer Treppe stapeln musstest, ne?
Das stimmt schon. Und ich habe lange damit gehadert, muss ich ehrlicherweise gestehen. Und ich habe ganz, ganz lange mich immer gefragt, warum ich, warum kann es nicht leichter sein? Ich habe immer nach rechts und links geguckt. Auch alle anderen haben es viel besser. Und warum ich? Und ich war wahnsinnig destruktiv und habe das wirklich so tief verinnerlicht. Und ich arbeite immer noch daran, dass das weniger wird, dass mir schlechte Dinge passieren. Und das wurde irgendwann zu so einem Glaubenssatz. Wenn du dir immer sagst, warum ich, warum jetzt? Ja, es geht nicht darum, die schlechten Dinge, die passiert sind, die zu glorifizieren. Es sind auch richtig viele Scheißdinge passiert. Und da will ich auch nicht den guten Blickwinkel zu finden, sondern das sind einfach sinnlos und scheiße gewesen. Ja,
absolut,
und wir neigen manchmal ja dazu, dann, aber guck doch, blick doch mal so darauf. Nee, manche Dinge
dürfen auch einfach scheiße sein. Und das können wir auch einfach aussprechen und können auch einfach sagen, nein, daran finde ich nichts Gutes. Ja,
ja. Du, wir könnten gerade auch die Plätze getauscht haben, diese Gespräche, ja, diese Art, das sage ich halt auch immer gerne. Und toxische Positivität bringt dich auch nirgends hin. So.
Nirgends, bin ich auch der Meinung. Und vor allen Dingen, glaube ich, irgendwann hat es dann schon auch bei mir Klick gemacht, dass ich ja schon auch weiß, dass ich, glaube ich, nicht die Person wäre, die ich jetzt bin, wenn das alles reibungslos gelaufen wäre, ja. Mhm. Also genau da nochmal dein Zitat bemühend, ja, kaputte Herzen sind durchlässiger. Und das wäre, glaube ich, ein bisschen anders gewesen, wenn ich ein ganz, ganz heiles Herz haben würde, ja. Und von daher, ich glaube, Leon Winscheid hat mal den Begriff des psychologischen Reichtums bemüht. Das heißt eigentlich, dass die Dinge, die uns widerfahren sind, die auch schlecht waren, dazu geführt haben, dass wir, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, zum Beispiel unglaublich hohe Empathie entwickeln können. Mhm. Dass wir resilient sind, dass wir anpassungsfähig sind, dass wir viel, viel, viel bessere Synapsen auch haben, was uns gefällt und was uns nicht gefällt, weil wir sehr viel und sehr häufig mit einem Gefühl konfrontiert waren und auch unterschiedlichen Gefühlen. Ja? Mhm. Das heißt, man ist auch sehr adaptiv. Also da auch mehr so diesen Blick drauf zu bekommen, das war eine ganz, ganz große Aufgabe für mich und ist auch noch eine ganz, ganz große Aufgabe, dass es halt nicht nur in diese Destruktivität kommt, weil die kann auch unglaublich lähmend sein. Mhm. Und ich versuche mich da trotzdem, ja, in einem Balanceakt. Man darf auch wirklich mal destruktive Scheißtage haben.
Ist so.
Aber dass man trotzdem aufpassen sollte, dass das nicht zu so einem inneren Glaubenssatz wird, sodass gute Sachen gar keine Chance mehr haben zu wirken.
Ja, absolut. Ich hatte vor 2 Wochen hier ein Gespräch mit Maja Göpel an dieser Stelle, die ich sehr, sehr schätze, die ja auch, finde ich, einen sehr besonderen Blick auf Gesellschaft und Veränderung und das Leben auch hat. Und eins meiner Lieblingszitate von ihr, beziehungsweise sie rezitiert das immer, ist, dass irgendwann im besten Fall der Optimismus des Willens einsetzt, nachdem dich der Pessimismus des Intellekts durchfahren hat.
Oh, also, sehr schön.
Gut, oder? Also im Sinne von, es ist richtig Scheiße passiert oder so und das sollst du auch spüren, das sollst du auch wahrnehmen. Also jedes Gefühl hat ja eine Daseinsberechtigung. Aber sich dann hinzustellen und zu sagen, okay, jetzt haben wir einen Befund und was mache ich denn damit? Und der Grat ist zwar schmal, ja, aber es ist genau so diese Diskrepanz, was du gerade sagtest. Das heißt ja nicht, dass du die schlechten Sachen glorifizieren sollst. Ja? Du sollst jetzt nicht einen Dankesbrief an Nordhäuser Doppelkorn schicken, ja, weil dein Vater da einfach Stammkunde war. Ja. Und auf der anderen Seite auch nicht das Gegenteil machen, sondern die Ausschläge sind ja im Leben immer relativ groß und irgendwann dann mit der Zeit werden sie wahrscheinlich ein bisschen kleiner und dann findet man dann irgendwo so seine Mitte. Und das ist was ich finde, was sich auf ganz viele Gesellschaftsbereiche anwenden lässt. Ja, ob wir jetzt über LGBTQ reden, ob wir über Rechtsruck sprechen, ob wir über Klimawandel sprechen, ob wir über so chronische Erkrankungen wie ME/CFS sprechen, die einfach noch nicht erforscht sind aus verschiedenen Gründen. Das hat ganz viel ja auch was irgendwie mit Resilienz zu tun irgendwie und zu spüren, wie viel Kraft in jedem davon uns halt steckt und dann einfach zu sagen, dass da, also alles, was da ist, darf sein und dann zu gucken, zu sagen, ich bin die Summe all dieser Dinge, finde ich, ist, glaube ich, so die gesündeste Art.
Und ich glaube, es gibt dir eine unglaubliche Freiheit an sich, eine Vorstellung davon zu haben, ich habe hier eine Wahl. Und man kann sich dafür entscheiden zu sagen, ich habe jetzt, also radikaler Optimismus, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich entscheide mich anders. Und ich glaube, wenn du irgendwann die ganze Summe betrachtest, dann hast du halt eine größere Wahlmöglichkeit, ja? Anstatt die ganze Zeit mit dem einen zu hadern, das andere wegzudrücken und ich will doch eigentlich die Person sein, aber wenn alles da liegt und du alles zulässt, dann weißt du, okay, das bin ich. Und jetzt kann ich mich aber dazu entscheiden zu sagen, heute mal nicht. Und das kann auch vielleicht mal heute mal nicht sein, ja? Muss jetzt nicht sagen, dass du jeden Tag in der Woche aufstehst und sagst, meine Güte, mein Leben ist wunderbar und toll. Nein, aber du kannst irgendwann mal sagen, heute halt nicht. Heute entscheide ich mich dafür, mich nicht aus der Bahn werfen zu lassen, weil ich vielleicht gestern irgendwie ein bisschen Energie getankt habe und heute mich dazu fühle, das einfach so zu machen. Und von daher glaube ich, wenn man da auch eine radikale Ehrlichkeit zu sich selber bemüht, gibt das eine gewisse Form der Freiheit. Man ist selbstbestimmter. Total. Und ich glaube, das gibt dann auch ein bisschen mehr Möglichkeit, durchzuatmen.
Ja. Ja, und sich vielleicht auch gar nicht den Druck zu machen, zu überlegen, was ist denn morgen, was ist übermorgen, sondern wie du schon gesagt hast, einfach sich für den Tag heute oder für die nächste Stunde, für was auch immer, sich dafür zu entscheiden. Ja, also mir wird, ich habe das auch schon an anderer Stelle mal gesagt, Eckhart Tolle mittlerweile viel zu inflationär zitiert.
Ach, ja.
Aber er hat recht, der wichtigste Moment ist jetzt.
Ist jetzt,
so,
absolut.
Und wir haben halt, wie du so schön gesagt hast gerade, einfach jeden Tag aufs Neue die Freiheit, gewisse Dinge zu entscheiden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Bett liege und gewisse Dinge nicht machen kann, kann ich aber gucken, wie arbeite ich mit dem Zustand, in dem ich mich gerade befinde und was kann ich machen. Und dann schreibe ich Lena Kassel über LinkedIn eine Nachricht und frage, ob sie Bock hat, mit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen und freue mich darüber. So,
ja, also du bist der lebende Beweis. Also
ja,
definitiv.
Boah, nee, auf das Podest möchte ich mich jetzt nicht stellen lassen irgendwie. Aber ich glaube, der Kern dahinter ist schon der passende. Ja? Also es gibt Momente, in denen haben wir nicht die Wahl. Es gibt Momente, in denen haben wir die Wahl. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, die dann auch beim Schopfe zu packen und zu sagen, ja, so, und das kralle ich mir jetzt.
Absolut.
Ja. Gibt es denn so rückblickend betrachtet, ich weiß, das ist schwer gegeneinander aufzuwiegen und du musst auch nicht darauf antworten, wenn dir das vielleicht zu indiskret ist, aber du hast ja nun mal einfach viele Einschläge kassiert in deinem Leben irgendwie. Gibt es denn einen, von dem du sagen würdest, der hat dich besonders geprägt?
Boah. Also, ich glaube schon, dass der Verlust meiner Eltern der dollste Schlag war, weil ich glaube, jeder, der einen ganz, ganz lieben Menschen in seinem Leben verloren hat, der weiß, dass damit so eine gewisse Form der Erschütterung einhergeht, was das Urvertrauen angeht. Und wenn wir irgendwann auf die Welt kommen, oder gekommen sind, dann haben wir dieses Urvertrauen, es wird schon irgendwie alles gut, um uns wird sich gekümmert, ja. Als Baby hat man ja so rudimentäre Bedürfnisse und man weiß eigentlich, man hat da jemanden, der kümmert sich. Und dann liest man im weiteren Verlauf des Lebens irgendwelche schlimmen Sachen und man denkt immer, ja, mir passiert das ja nicht. Nee, also weil man so ein Urvertrauen einfach hat, so sind wir Menschen gebaut.
Ja.
Und wenn dann schon nicht nur ein Elternteil stirbt, sondern dann auch noch das zweite, relativ früh, dann denkst du dir so, hä? Und dann hat das, glaube ich, nochmal so ein bisschen, war es eine Form von self-fulfilling prophecy. Ich habe es ja vorhin erzählt, dass ich phasenweise immer noch das Gefühl hatte, okay, mir passieren hier schlimme Dinge und ich bin nicht sicher und ich warte eigentlich nur darauf, dass der nächste Super-GAU passiert.
Mhm.
Und als dann eine Woche, bevor mein Buch veröffentlicht worden ist, wo ich meine Lebensgeschichte aufgeschrieben habe, ja, meine Mutter stirbt, da denkst du dir so, okay, wer schreibt hier das Drehbuch? Ja, sind wir hier bei Verstehen Sie Spaß? Ne? Meine erste Lesung war dann am Muttertag auch noch. Also da kommen so viele Dinge
heftig
zusammen, wo ich mich frage, was soll mir das jetzt hier gerade zeigen, Universum? Ich habe das ja schon mal durchgemacht. Warum denn jetzt, ja? Und das war schon tough. Das war schon sehr tough. Vor allen Dingen, weil ich zu der Zeit auch überhaupt gar nicht bereit war für einen Trauerprozess, weil ich halt gerade dieses Buch rausgebracht hatte, eine Lesetour anstand, ich nonstop funktionieren musste und ich auch das mir nicht nehmen lassen wollte. Ja, und ich nicht kapitulieren wollte vor dem Leben selbst, das manchmal anders spielt, als man es sich vielleicht überlegt hatte. Ja, und dementsprechend war das ja so sehr, sehr schwierig für mich zu verarbeiten. Und das meine ich auch mit dem, manche Dinge sind sinnlos. So. Und ich sehe natürlich im Tod an sich jetzt meiner Mutter und auch im Tod meines Vaters absolut keinen Sinn. Aber es hat mir natürlich schon auch eine Betrachtungsweise eröffnet, die ich zuvor noch nicht hatte. Weil wir natürlich auch in einer Gesellschaft leben, wo mit dem Thema Tod sehr, sehr wenig umgegangen wird. Ja,
Tod, das stimmt.
Also Tod heißt ja in Deutschland irgendwie Friedhof, heißt Krankenhaus, heißt man redet nicht darüber. Man weiß auch selber nicht so richtig, wie man damit umgehen soll, wenn man jetzt bei einem Bekannten damit konfrontiert ist. Was macht man da? Was sagt man da? Und tatsächlich hat da eine Mexiko-Reise ganz, 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 ganz viel in mir auch geheilt, die ganz anders mit dem Tod umgehen, ja. Mhm. Und sie ganz, ganz fest der Überzeugung sind, dass es nicht das Ende, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich immer noch die Toten in Erinnerung ruft und sie quasi weiterleben lässt. Insofern, dass man über sie spricht und sie kommen ja einmal im Jahr sogar zu ihnen nach Hause am Dia de Muertos und sie feiern zusammen und kredenzen eventuell das Lieblingsessen. Und das hat mir eine ganz, ganz neue Perspektive auf das Thema Tod und auch das Thema Trauern gegeben. Und das war ganz, ganz heilsam. Aber wenn du mich fragst, was hat mich richtig aus der Bahn geworfen, dann war das schon der Tod von meiner Mutter, der auch erst vergangenes Jahr war. Also auch noch sehr, sehr frisch ist. Und wo ja ich einfach nicht damit gerechnet hätte, dass es mir so früh nochmal passiert. Es kam so wirklich ja out of nowhere.
Ja, ich meine, du bist 31. Ne? Ich habe es eingangs ja gesagt irgendwie, und mit 31 beide Eltern schon nicht mehr zu haben, finde ich, ist krass, das ist heftig, das ist was, womit man sich in dem Alter einfach noch nicht beschäftigt oder zumindest ganz, ganz selten, zum Glück für viele ja nur. Aber ich finde auch da wieder, was du gerade gesagt hast, es darf ja gleichzeitig sein. Du darfst auf der einen Seite, darfst du ja sagen, es ist vollkommen sinnlos vom Gefühl her, man muss da nichts schönreden, und auf der anderen Seite hat es dir auf gewisse Dinge irgendwie eine neue Betrachtungsweise gegeben. Und ich finde auch so schön, dass du Mexiko da mit einbeziehst, weil ich habe hier vor ein paar Wochen auch eine Folge zum Thema Trauerbewältigung aufgenommen. Da kam das auch auf, also Tod als Tabuthema bedeutet in Deutschland, wie du schon gesagt hast, einfach viele Menschen in schwarzer Kleidung auf einem Friedhof, und ja, es ist einfach alles ganz furchtbar, was ja auch so ist auf der einen Seite. Ja, und natürlich ist Trauer, gerade ein Trauerprozess, eine Bewältigung, was hoch individuell ist. Ne? Das ja entscheidet natürlich jeder für sich, wie er das irgendwie macht, aber ich glaube, das ist schon auch gut ist, wenn man diese Dinge einfach mal reinlässt, ja, und einfach sich da drauf einlässt und einfach mal guckt, was gibt es denn noch? Ja, also da reden wir jetzt noch nicht von den ganz großen Fragen, also was war davor, was kommt danach und so weiter und so fort. Aber sowas einfach mal reinzulassen und das auch wirken zu lassen, das darf da sein, weil sonst holt es einen sowieso immer und immer wieder irgendwie ein.
Und auf der, ja.
Ich wollte gerade sagen, und da zum Beispiel, wie sie es in Mexiko handhaben, da hast du dann auch noch das Gefühl, du bist nicht ganz so ohnmächtig. Ja? Du kannst dich jedes Jahr damit so beschäftigen, wie du es gerne möchtest. So.
Ja, und auch wie die Friedhöfe dort gestaltet sind. Ne? Das sind bunte Grabsteine mit Lichterketten versehen. Ja. Und tatsächlich auf der Beerdigung meiner Mutter durfte auch keiner in Schwarz kommen. Und auf ihrer Todeskarte stand der Satz: Seid nicht traurig, ich bin euch nur vorausgegangen. Auch ja, eine sehr, sehr... Ja, sie hatte sowieso, dadurch, dass sie lange auch im Hospiz gearbeitet hat und selber am Ende dort lag, also das ist natürlich auch nochmal ganz besonders, hatte sie auch einen ganz anderen Umgang mit Tod, ihr Leben lang schon, und hatte auch, glaube ich, keine Angst vor dem Tod, und war für uns aber natürlich auch schwierig, damit umzugehen, weil wir hatten die Konfrontation halt nie. Ne?
Ja, ja,
und,
klar.
Und dann auf der anderen Seite so jemanden zu haben, der so sehr in sich ruhend damit umgeht und irgendwie sagt, ey, seid nicht traurig, wir sehen uns wieder, und so eine tiefe Überzeugung dafür hat, dass das so ist. Und man selber sich gerade noch so ein bisschen austariert, ja, was glaube ich denn eigentlich? Glaube ich eigentlich an einem Leben nach dem Tod? Glaube ich, also was ist denn da? Ich weiß aber jetzt, ich glaube vor allen Dingen an ein Leben vor dem Tod. Das meine ich mit dieser Demut vor dem Leben selbst. Ich habe Lust zu leben, ich habe Lust irgendwie hier zu sein, weil ich ganz genau weiß, dass es ganz, ganz, ganz schnell auch vorbei sein kann. Und wenn es eine Lehre gibt, ja, aus dem Tod meiner Eltern, dann ist es die.
Ja. Das ist die für das Hier und Jetzt, aber wo du mit dem Ball gerade schon auf den Elfmeterpunkt legst und ich quasi jetzt nur noch das Ding quasi reinmachen muss, bist du denn ein gläubiger Mensch?
Tatsächlich nicht. Also ich glaube nicht, ich glaube nicht an das Klassische, was wir so verhandeln als Glaube. Also ich glaube nicht an Gott oder an die Kirche oder an eine bestimmte Religion. Aber ich glaube daran, dass manche Dinge genauso passieren sollen, wie sie passieren sollen. Ich rede dann immer gerne vom Universum, was irgendwas für mich vorbereitet hat, wovon ich noch keine Ahnung habe, aber ich habe damit so ein bisschen meinen Frieden gefunden, dass manche Dinge genau deshalb passieren, weil sie passieren sollen. Ich klammere da jetzt den Tod meiner Eltern mal aus. Das hat so ein bisschen mein Glaube und ja, doch Glaube erschüttert daran. Aber in ganz vielen kleinen, unterschiedlichen anderen Sachen sehe ich das, ja. Und manchmal hilft das wirklich, so einen Perspektivwechsel zu bekommen. Wenn man denkt, ja, okay, da ist vielleicht eine Sache blöd gelaufen, aber wer weiß. Vielleicht soll es mir die und die Sache zeigen und vielleicht soll ich mich jetzt einfach ein bisschen mehr in Geduld üben oder keine Ahnung was, ja. Also da wirklich zumindest an etwas zu glauben, ist sehr, sehr hilfreich, um irgendwie durchs Leben zu kommen. Also ich kann das schon nachvollziehen, warum Menschen religiös sind. Ich kann das sehr, sehr nachvollziehen. Für mich sind die Institutionen, die da sind, keine Option. So, ja. Und deshalb habe ich meinen eigenen Glauben insofern definiert, dass ich ans Universum glaube.
Ja. resoniere ich auch sehr mit, ist auch was ich auch immer sage. Also für mich sind Glaube und zum Beispiel Institution, Kirche zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Das kann man nicht miteinander vergleichen. Also ich finde zum Beispiel, dass die Arbeit an der Basis, also Gemeindearbeit zum Beispiel oder sowas, das ist was super Wichtiges. Das ist ja fast vergleichbar wie mit einem Fußballverein. Da geht es ja auch darum, dass man einen Ort hat, wo man hin kann, Menschen für einen da sind und das ist schon super wichtig. Kirche als Institution klammern wir jetzt einfach mal aus, ohne jemandem auf den Schlips zu treten, oder wir klammern es aus, um jemandem nicht auf den Schlips zu treten. Und ansonsten ist es, wie du schon gesagt hast, glaube ich, eigentlich egal, welchen Namen man dem Ganzen gibt, ob ich das jetzt Gott nenne oder Universum oder das fliegende Spaghetti-Monster, ist völlig wurscht eigentlich. Es ist etwas, woran man sich ein Stück weit vielleicht festhalten kann. So. Und die Antwort auf diese Frage werden wir alle so oder so irgendwann bekommen. Also das ist eins der wenigen Dinge, die nicht verhandelbar sind an dieser ganzen Geschichte. Und deswegen finde ich es auch so toll, dass du sagst, es geht darum halt, das hier und jetzt zu genießen. Und das ist auch was ich ja in der betroffenen Bubble bei MECFS einfach sehr häufig erlebe. Also ich mache jetzt seit 2 Jahren diese Öffentlichkeitsarbeit und in diesen 2 Jahren sind jetzt schon insgesamt 9 Menschen nicht mehr da, die ich kenne, die auf die eine oder andere Art eben freiwillig aus dem Leben getreten, was heißt freiwillig, sie wollten ja leben, ne? Aber dann eben es nicht mehr ertragen haben. Aber nicht
in der Form, ja.
Ja, genau. Und ein, finde ich, Beispiel, was man da sehr gut gerade heranziehen kann, wo du das erzählst, was du erzählt hast, ist die liebe Kati. Die ist jetzt, ich glaube, im März dieses Jahres durch assistierten Suizid gegangen. Eine wahnsinnig lebensfrohe junge Frau. Und die auch gesagt hat, ich möchte gerne leben, aber ich ertrage es, ich kann es einfach so nicht mehr. Und sie hat ihren Instagram-Account genannt, freu dich nicht zu spät. Und das, finde ich, ist eigentlich was es vielleicht am besten umschreibt. Und wie man das dann nennt, Universum oder wie auch immer, spielt dann vielleicht keine Rolle, sondern die Frage ist dann, was du draus machst, so, ne?
Ja, und ich glaube natürlich auch, dass Menschen, die ja schon einige Rückschläge zu bewältigen hatten oder Schmerz erlitten haben, vielleicht auch noch mal ein bisschen zugänglicher sind, wenn es um das Ökosystem Glaube geht, ja? Also
ja, vermutlich.
Ich meine, man hat es ja dann auch vielerlei Beispiele, dass Menschen, die im Gefängnis sind, dann plötzlich zum Glauben finden und so weiter und so fort. Weil ich glaube schon, dass wenn du nichts mehr hast oder an der ganz, ganz tief dunklen Stelle bist, ja, dann ist der Glaube an etwas, was dich wieder so ein bisschen aufrichten kann. Weil sonst ist es sinnlos. Und dann fällt es halt schwer, den Zugang zum Leben wiederzufinden. Also, und ich glaube, wenn Menschen noch nicht an so einem Punkt waren oder wo es auch mal richtig scheiße war, dann fällt es ihnen leicht zu sagen, brauche ich doch alles nicht, ne? Ja, weil es halt irgendwie läuft. Aber wenn es halt nicht läuft, wer ist dann noch da? Was ist da, was dich aufrichtet, ja? Und ich glaube, da können ganz, ganz viele Leute mit etwas anfangen, die schon ein bisschen mehr gelitten haben, ja.
Ja, dann kommt der Blick einfach ganz automatisch so auf die wirklich wesentlichen Dinge. Das klingt immer so abgedroschen, wenn man sagt, man wird für so vieles sehr viel dankbarer, man wird sehr viel demütiger. Aber nur weil es abgedroschen ist, ist es ja nicht weniger wahr. So, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich finde, du bist auch einfach ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür. Ja, nicht, weil du mit Kratzen und Beißen jetzt um jeden Preis irgendwie versucht hättest, da hinzukommen, wo du bist, sondern weil du auch die Türen einfach, oder du bist durch die Türen gegangen, die sich dann irgendwie geöffnet haben, auch trotz deiner Vergangenheit. Und ich meine, neben all den Themen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, ist ja nun mal auch Thema, dass du auch einfach erfolgreich bist in einem Bereich, der eine absolute Männerdomäne ist. Ja, das kommt ja auch noch einfach mit dazu. Du hast ja auch die letzten Jahre und in den Jahren, in denen du, ob jetzt bei Amazon oder DAZN oder auch vorher vor allem bei der Sportschau, deine Erfahrungen gesammelt, dass das ja wirklich nicht leicht ist. Zum Glück auch da kann man sagen, vielleicht, ja, ist jetzt vielleicht so hochgegriffen zu sagen, eine Parallele zur MECFS, aber es hat sich ja schon ein bisschen was, ja, es hat sich ein bisschen was getan, darauf wollte ich hinaus, es hat sich schon ein bisschen was verändert. Nichtsdestoweniger ist da trotzdem, glaube ich, immer noch viel Luft nach oben, oder wie empfindest du das?
Ich glaube, mein Hauptaspekt ist, wenn wir über das Thema Diversität sprechen, dass wir immer über Gender sprechen. Das ist ein riesiger Punkt und da haben wir vieles in den letzten Jahren richtig gemacht und es sind viel mehr Frauen dort und da entwickelt sich wirklich was. Für mich ist Diversität aber mehr als nur das Geschlecht. Ja, es geht für mich um eine unterschiedliche Abbildung von Menschen aus unterschiedlichen sozialen Umfeldern, unterschiedlicher Identitäten, unterschiedlicher Hautfarben, unterschiedlicher unterschiedlicher Körpermaße, unterschiedlicher Sexualitäten. Und da sind wir leider noch nicht weiter, muss ich sagen. Also ich finde schon, dass die Branche, in der ich mich bewege, nach wie vor sehr elitär ist. Sehr viel Establishment. Wir reden über die sogenannten Gerolsteiner Kinder, so nenne ich sie. Es gibt ein paar Ausreißer, schönes aber ich Bild, sage ja. mal so, das Gros der Menschen, die in diesem Sportbereich arbeiten, das sind Kinder gewesen, die damals das Gerolsteiner Wasser hatten und nicht den Sodamax. Und das ist schon etwas, wo ich ja immer noch Schwierigkeiten habe, mich vollumfänglich zugehörig zu fühlen in dieser Branche. Das merke ich immer wieder. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz, ganz viele junge Menschen, die vielleicht ja die Sportschau, das Sportstudio, Magenta TV, The Zone anmachen und denken, da fühle ich mich nicht repräsentiert. Und das ist mein Anliegen und warum ich auch ja vielleicht dann auch mit meiner Geschichte nach außen gegangen bin, weil mir man ja nicht ansieht, was ich vielleicht ja alles verkörpere und vielleicht auch was an mir eine Minderheit darstellt, ja, und das ist eben etwas, wo ich schon der Meinung bin, darüber sollten wir sprechen, um dann eben Repräsentation für Menschen zu ermöglichen, die sich sonst vielleicht nicht so abgeholt fühlen. Und dementsprechend würde ich mir das auch noch viel, viel mehr wünschen von Menschen in meiner Branche, dass sie ein bisschen offener sind, was ihre eigene persönliche Biografie auch angeht, um eben eine eventuelle Repräsentation für Menschen darzustellen, die sich sonst eigentlich nicht abgeholt fühlen. Und diese Menschen gibt's, die zeigen sich noch ein bisschen zu wenig oder werden nicht sichtbar genug gemacht. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Aber deshalb ist das immer so ein bisschen noch die Sache dazu, die ich sagen möchte, wenn man mir die Frage stellt, das ist ja eine Männerbastion und so weiter und so fort. Ja, ist so. Aber mein Anliegen ist gar nicht, dass es zu viele Männer gibt, sondern es gibt zu wenige andere Menschen in ganz, ganz unterschiedlicher Ausprägung. Und das ist mir ein Anliegen und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, ich wünsche mir mehr Diversität in den Redaktionen, weil ich es als unglaublich große Chance empfinde, eine größere Zielgruppe zu erreichen, andere Geschichten zu erzählen, sie anders einzufärben und dadurch einfach eine komplett andere Darstellung und Bandbreite anzubieten.
Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt, denn zur Wahrheit gehört mit dazu und ich finde es gut, dass du es jetzt nochmal explizit auch so gesagt hast. Ich bin ein Mann, ja, aber auch ich fühle mich oft nicht repräsentiert. Ja. So, ich habe ja auch, guck mal, ich habe vor allem die meiste Zeit meines Lebens beim NDR gearbeitet, aber du weißt einfach selber, wie das ist, durch die Sportschau-Erfahrung beim WDR und so. Das sind halt fast Behördenstrukturen, ja, das ist einfach wahnsinnig viel Bürokratie. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, sagen wir es doch mal einfach, wie es ist. Es sind einfach, ja, immer noch viele alte weiße Männer, die da halt ihre Fäden ziehen und die das Sagen haben und die einfach seit 30, 40 Jahren sagen, das haben wir schon immer so gemacht und so bleibt das halt eben auch. Und gerade in der Zeit, in der wir uns befinden, glaube ich, ist es fatal für diese Medienunternehmen, wenn sie sich dem nicht öffnen, ja, einfach weil es immer mehr Diversität gibt und zwar nicht, weil wir das irgendwie uns ausdenken oder so, sondern weil das das Leben der Menschen ist, ja, und sich das so entwickelt. Und ich glaube, das ist was, was ich in den letzten Jahren immer und immer wieder am eigenen Leibe zu spüren bekommen habe, ist, dass wir als Medienmacher raus müssen aus diesem Elfenbeinturm, ja, wir müssen einfach mehr auf Augenhöhe mit den Menschen unterwegs sein und da ist das einfach ein riesengroßes Thema. Es gibt doch eigentlich keine größeren Themen als Persönlichkeitsentwicklung, als die Identität, als dass die Menschen sein dürfen, wer sie sind. Ja, weil ich meine, die ganzen Probleme, die wir haben, sind ja genau aus diesem Zeitgeist entstanden. Ja, dass ständig irgendwas vorgegeben wird und die Menschen daran verzweifeln, weil sie nicht so sind, wie man ja zu sein hat, was die Gesellschaft sagt. Das betrifft ja jede Struktur, ob wir über sexuelle Orientierung sprechen oder im Beruf oder was auch immer, was man wie zu machen hat. Und wenn du das nicht erreichst, dann bist du halt niemand sozusagen. Und das ist ein großes Ding.
Und du fühlst dich halt einfach nicht abgeholt. Du genau. fühlst dich nicht repräsentiert. Du denkst, ja, die machen da halt irgendwas, entscheiden irgendwas, senden irgendwas. Und eigentlich, boah, was ich hier zu sagen habe oder was ich will, das spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Es sind immer die gleichen Leute, die erfolgreich sind. Es sind immer die gleichen Leute, die sichtbar sind. Ja, dass man da irgendwann unzufrieden wird, ja, und sich abwendet und inneren Ärger und Groll empfindet. Ich kann das verdammt nochmal nachvollziehen. Ja. Und von daher glaube ich,
was so absurd ist, ja, weil man sich ja überlegt als Medienmacher, für wen mache ich das denn hier eigentlich?
Ja, so, ne? Das stimmt. Ich glaube, die Frage sollte man sich ein bisschen mehr und häufiger stellen, für wen mache ich das hier eigentlich? Und das ist ja etwas, glaube ich, wo wir einfach noch ein bisschen die Hausaufgaben machen dürfen. Ne? Und ich glaube schon, dass natürlich dadurch, dass wir so ein zartes Pflänzchen haben, was da gerade wächst, ist meine Hoffnung, dass auch gerade in diesen EntscheidungsträgerInnen-Positionen hoffentlich auch andere Leute kommen als eben die besagten Personen, die du angesprochen hast. Und dass sich damit dann auch etwas entwickelt, ja. Weil wenn du einmal an der EntscheidungsträgerInnen-Position jemanden hast, der Bock hat auf Diversität, der Bock hat auf was Neues, der Bock hat auf Veränderung, dann ist es ja so, dann verändert sich Redaktion. Und wenn sich die Redaktion verändert, verändert sich Klima. Und die Leute, die in der Redaktion arbeiten, sprechen vielleicht auch wieder andere Leute an und so weiter und so fort. Also dann kommt dann halt ein Ding ins Rollen und einmal muss halt der Stein fallen.
Ja, und das Schöne ist ja, redaktionelle Entscheidungen sind ja bewusste Entscheidungen. Das heißt, man kann es sogar auch ein Stück weit steuern. Und das ist ja das, wo dann einfach, glaube ich, gerade viel Hoffnung drin liegt. Und warum ich es auch einfach so wahnsinnig toll finde, dass Menschen wie du da sind, die laut sind für dieses Thema, die dann so ein Buch schreiben und die sich einfach so dahinstellen, wie sie sich da hinstellen, auch wenn ein ehemaliger Sportschau-Chef mal zu dir gesagt hat, nee, du bist zu bunt und zu laut und nee, genau so bist du richtig und genau so bist du gerade erfolgreich. Und das ist ja auch das Schönste, was eigentlich passieren kann, das, was man dir dann eben auch anmerkt, zumal du ja auch eigentlich gar nicht, und das fand ich auch einen spannenden Aspekt, so wahnsinnig gerne im Mittelpunkt stehst. Und das ist was mich selber abgeholt hat. Ich bin eigentlich, obwohl ich 20 Jahre Radio und Fernsehen gemacht habe, eher so der introvertierte Typ. Und dieses Spannungsfeld finde ich bei dir auch nochmal ganz cool, weil ich das selten bei Kollegen oder Kolleginnen höre. Weil du hast entweder nur die, die einfach ständig mit Bauchschmerzen auf die Bühne gehen und sagen, oh, ich brauche das Geld oder ich verdiene halt hier gut. Und die anderen, die sagen, mir gehört die Welt, ich bin die große Rampensau. Und dieses Dazwischen, das habe ich halt relativ selten. Wie ist das bei dir?
Ich würde mich als introvertierter Extrovert bezeichnen.
Ja, super.
Also ich glaube schon, dass ich im Verlauf der vergangenen Jahre selbstbewusster sein musste, als ich eigentlich bin, um natürlich mich auch in irgendeiner Form in diesem Leben zurechtzufinden. Und ich glaube auch, dass ich durch mein Großwerden schon so ein bisschen gelernt habe, sehr, sehr angepasst zu sein. Und eher immer so das Gefühl hatte, darf ich hier überhaupt sein? Kann ich hier überhaupt mit dabei sein? Mag man mich überhaupt? Und um das zu gewährleisten, dass ich hier sein darf, habe ich natürlich immer einen kleinen Affentanz aufgeführt. Insofern, dass ich alles dafür getan habe, dass man mir das Gefühl gibt, ich darf hier dazugehören. Ja. Und das funktioniert natürlich nicht durch Rückzug. Das funktioniert natürlich, ich gebe euch ein geiles Gefühl, wenn ihr mit mir abhängt.
Ja.
Und das war aber wahnsinnig unauthentisch, weil eigentlich war mir nicht immer danach. Eigentlich war mir danach auch manchmal einfach in der Ecke zu sitzen und nicht diejenige zu sein, die sich irgendwie nach vorne stellt und nach vorne prescht und irgendwie im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Aber ich habe das gemacht als ganz, ganz perfide Überlebensstrategie. Und ich glaube schon, dass es einen ganz, ganz großen Anteil an Menschen gibt, die damit sehr, sehr relaten können. Weil es, man sagt nicht umsonst, es gibt ein paar Unterschiede zwischen Selbstbewusstsein und Selbstwert. Und ich glaube, der eigene Selbstwert, der führt und nährt so ein bisschen diese Introvertiertheit. Bin ich überhaupt gut genug? Kann ich das überhaupt? Eigentlich bin ich doch nicht gut genug. All das. Und das Selbstbewusstsein, das richtet sich nach außen. Das ist das, was davor steht. Das ist die Version, die wir gerne sein wollen würden, weil es nicht nach innen geht. Und das ist so, würde ich immer unterscheiden. Ich glaube, ich habe ein großes Selbstbewusstsein, aber ich habe, glaube ich, einen geringeren Selbstwert.
Ja.
Und diese das beiden
eine
Sachen.
Eine bedingt ja das andere.
Ja, genau. Und diese beiden Sachen spielen irgendwie alle auf dem gleichen Spielfeld. Ja.
Ja, ich relate total damit, auf jeden Fall, gerade weil ich die Erfahrung gemacht habe und du ja auch, dass das halt sehr trügerisch ist, ne? Also, dass das einfach seinen Preis hat, den du ja auch gezahlt hast.
Absolut. Und ich glaube, nichts kostet so viel Energie, wie wenn man nicht authentisch ist. Also,
jemanden vorzugeben, der man nicht ist, das ist wahnsinnig anstrengend. Und ich kann nur für mich sagen, irgendwann hat sich mein Körper gemeldet. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe gemerkt, ich gebe hier irgendwas vor, was ich nicht bin. Der Druck war immens und ich bin dann halt irgendwann daran zerbrochen. So. Und ich glaube, die große, große Lebensaufgabe, die ich für mich gesetzt habe, ist, dass ich die Dinge mache, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich zugehörig fühle, weil die Alternative sonst komplett in die Hose geht, weil ich weiß, dass mein Körper sich meldet. Also der steuert mich komplett und ich habe ihn auch oft dafür verteufelt und meinte so, Mann, warum denn jetzt? Warum kann ich nicht einfach schlafen? Aber er war immer ein sehr, sehr guter Seismograf für mich, wenn etwas nicht in die richtige Richtung gelaufen ist. Also für alle Leute da draußen wirklich, auch der Körper sagt einem manchmal schon ganz gut, also das ominöse Bauchgefühl, das ist schon auch da und das hat auch eine Berechtigung.
Ja. Ja, und bei dir Selbstwahrnehmung und Findung im Schnellwaschgang. Ja, ja. Also du hast das ja jetzt in Jahren gemacht, wo andere vielleicht gar nicht hinkommen oder erst mit 61 oder so oder später, wie auch immer. Also ich glaube zwar, das ist ein Prozess. Also selbst auf dem Sterbebett wird man noch irgendwelche Eingebungen haben, wo man denkt, aha, guck mal, spannend so, ne? Aber was ich so toll finde ist und warum ich dir erstens gern bei deiner Arbeit zugucke und zuhöre und zweitens auch in deinen Podcasts und auch so bei allem, wo du dich zu Wort meldest, ist, dass ich finde, dass du, auch wenn das viel gekostet hat, du an einem Punkt bist in deinem Leben, wo du sehr strahlst. Und ich denke, wenn ich in 10, 20 Jahren mal so weit wäre, dann wäre ich sehr stolz auf mich, wenn ich dann mal so weit wäre wie du jetzt. Das ist jetzt gar keine Bauchpinselei, sondern ist wirklich ganz ehrlich gemeint irgendwie. Ich finde das sehr bewundernswert.
Na, vielen Dank. Also auch an dieser Stelle gesagt, dahinter steckt dreimal die Woche Therapie.
Ja.
Also auch das an dieser Stelle mal gesagt, in der
tut
ich nach
uns
wie vor,
allen gut im Übrigen.
Genau, in der ich mich nach wie vor noch befinde. Also das war und ist ein hartes Stück Arbeit, aber auch eine Entscheidung, die ich ganz, ganz bewusst getroffen habe. Ich möchte mich nicht von den Dämonen meiner Vergangenheit beeinflussen lassen und erst recht nicht in meiner Entscheidungsfindung beeinflussen lassen, von Ängsten fremdbestimmt sein, sondern ich habe Lust, irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo ich sage, ich entscheide aus freien Stücken. Und ich glaube, auf dem Weg dorthin befinde ich mich gerade. Und ich glaube, das war die beste und die wichtigste Entscheidung, die ich so getroffen habe.
Das ist ein richtig schönes Schlusswort, wie ich finde.
Lena Absolut, Kassel, hoffentlich, ja.
Von Herzen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich zumindest virtuell hier dazugeschaltet hast in diesen Podcast, dass du das Ganze mit unterstützt. Und ich finde es, wie gesagt, ganz beeindruckend und toll, was du tust, was du sagst und dass du einfach bist, wie du bist. Und dafür einfach ein riesengroßes Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Pascal. Das kann ich 1:1 zurückgeben. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und bedanke mich für das tolle Gespräch. Das hat Spaß gemacht.
Schön. Das freut mich. Danke gleichfalls. Ganz liebe Grüße zu dir. Und vielen Dank natürlich auch euch fürs Zugucken, fürs Zuhören. Auch ihr könnt dieses Projekt hier natürlich weiterhin unterstützen. Ihr kennt das alles schon, indem ihr die Folgen liked, teilt, abonniert. Ihr könnt mir auch finanziell ein kleines bisschen unter die Arme greifen. Ihr wisst, das ist mir immer wahnsinnig unangenehm, aber irgendwie gehört es auch ein Stück weit mit dazu, damit ich das alles hier überhaupt machen kann für mehr Sichtbarkeit von MECFS. Ihr könnt zum Beispiel eine Kanalmitgliedschaft abschließen bei YouTube. Ihr könnt in die PayPal-Kaffeekasse was reinschmeißen. Da läuft ja auch immer so eine kleine Binde durch, wo die E-Mail-Adresse drin steht. Und vielen, vielen Dank an dieser Stelle schon an alle, die es gemacht haben. Ansonsten, falls ihr betroffen sein solltet, hoffe ich, dass ihr eine einigermaßen stabile Phase habt oder egal, was euch gerade im Leben umtreibt, dass ihr die Ohren steif haltet und gut da durchkommt. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr es genauso schön fandet wie ich in dieser Folge, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt, informiert, abgeholt. Und ich freue mich dann auf die nächste Folge mit euch. Bis dann. Schon alles hier vor Begeisterung weggehauen.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.